Wenn ein Kind stirbt, beginnt fast immer dieselbe Suche. Die Suche nach dem Moment, an dem man hätte anders handeln müssen. Dem einen Augenblick, an dem sich alles hätte verhindern lassen. Wir Menschen ertragen Zufall nur sehr schwer, besonders in der Geburtshilfe. Denn Geburt ist für uns kulturell mit Hoffnung verbunden, mit Anfang, mit Leben, mit Kontrolle und mit Fortschritt. Und wenn dann mitten in diesem archetypischen Bild des Lebens plötzlich Tod erscheint, entsteht ein fast unerträglicher Widerspruch. Die Frage lautet dann nicht mehr, was ist passiert, sondern wer hätte es verhindern müssen? Und genau hier beginnt etwas zutiefst Philosophisches. Denn rückblickend erscheint Vergangenheit immer geordneter, klarer, logischer, als sie in Wirklichkeit jemals war. Denn jede Geburt wird in Echtzeit erlebt, unvollständig, dynamisch, unsicher, körperlich und intuitiv. Aber bewertet wird sie später mit Akten, Leitlinien, Diagrammen, Zeitstempeln und dem Wissen um das Ergebnis. Und genau dieses Wissen verändert alles. Ein langsamer Geburtsverlauf wird plötzlich zur Warnung. Ein unauffälliger Herzton wird plötzlich verdächtig. Ein Moment des Abwartens wird plötzlich zu einem zu späten Handeln. Der Ausgang schreibt rückwirkend Bedeutung in Ereignisse hinein, die zum damaligen Zeitpunkt vielleicht völlig normal wirkten. Das ist kein juristisches Problem allein, das ist ein zutiefst menschliches. Wir konstruieren Kausalität, weil Chaos so schwer auszuhalten ist, besonders in der Medizin. Denn moderne Medizin lebt von der Vorstellung, dass jeder Schaden vermeidbar sein müsse, wenn man nur früh genug erkannt, früh genug überwacht und früh genug interveniert hätte. Aber Geburt widersetzt sich dieser Idee sehr oft. Geburt ist kein technischer Prozess, keine lineare Maschine, kein Algorithmus. Sie ist ein biologisches Geschehen, das sich nie vollständig kontrollieren lässt. Und vielleicht liegt genau darin die Spannung dieses Falles. Denn im Zentrum steht nicht nur die Frage, ob ich richtig oder falsch gehandelt habe, sondern eine viel größere Frage. Wie viel Unsicherheit darf es in der Geburt überhaupt noch geben? Darf Geburt physiologisch langsam sein? Darf beobachtet werden? Darf man warten? Darf man vertrauen? Oder wird jedes Zuwarten automatisch verdächtig, sobald ein schlechtes Outcome eintritt? Genau das geschieht häufig retrospektiv. Das Ergebnis beginnt die Vergangenheit umzuschreiben. Plötzlich wirkt alles vorhersehbar. Plötzlich scheint jede Entscheidung falsch, die nicht maximal intervenierend war. Und genau dort entsteht ein gefährlicher Denkfehler, denn Wissen im Nachhinein ist nicht dasselbe wie Wissen im Moment des Handelns. Und die Juristerei nennt das die Perspektive ex ante. Was könnte die handelnde Person damals tatsächlich wissen? Was war erkennbar? Was war vorhersehbar? Und was war medizinisch zwingend? Nicht, was wissen wir heute, nach Obduktion, nach Pathologie, Intensivstation und Tod. Gerade in der Geburtshilfe verschwimmen diese Ebenen oft, weil das Ergebnis emotional so schwer wiegt. Und vielleicht ist das die eigentliche Tragik solcher Verfahren, dass sie nicht nur medizinische Fakten verhandeln, sondern auch unser gesellschaftliches Verhältnis zu Risiko, Kontrolle, Mutterschaft und Schuld. Denn irgendwo hinter all diesen Gutachten, CTG-Diskussionen und Leitlinien steht letztendlich eine uralte menschliche Angst, die Angst, dass Leben trotz aller Medizin nicht vollständig kontrollierbar ist. Und vielleicht ist genau deshalb die Versuchung so groß, im Nachhinein einen einzigen Punkt zu finden, an dem alles falsch geworden sein muss. Eine Uhrzeit, ein unterlassenes CTG oder ein nicht erfolgter Transport, ein langsamer Geburtsfortschritt. Etwas, das Ordnung in das Unerklärbare bringt. Aber was, wenn die Wirklichkeit komplizierter ist? Was, wenn Geburt manchmal erst im Nachhinein eindeutig erscheint? Und was, wenn wir Gefahr laufen, aus tragischen Verläufen rückwirkend scheinbar klare Wahrheiten zu konstruieren, die in Echtzeit niemals so eindeutig waren? Genau darüber sprechen wir heute.
Also willkommen zu einer neuen Folge von unserer Podcast-Reihe. Ich glaube, es ist jetzt die Folge 5, wo wir über die protrahierte Geburt sprechen. Wir haben gar nicht geteasert in der letzten Folge.
Stimmt.
Also heute sprechen wir über die protrahierte Geburt bzw. den angeblichen Geburtsstillstand.
Ja. Wir, das sind Andrea Surek, Hausgeburtshebamme in Wien, und ich, Und wir reden in der Folge ganz viel von wir haben das dann und dann gemacht, aber die Andrea war nicht die Hebamme, die bei der Geburt von der Charlotte dabei war. Da hatte ich eine andere Kollegin dabei. Mein Name ist Margarete Warner, auch Hausgeburtshebamme seit 2007, jetzt aber seit 2024 nur mehr in der Nachsorge. Das ist Folge 5 von einer Podcast-Serie und wenn du die vorigen Folgen noch nicht gehört hast, ist es sehr empfehlenswert, sich die vorher anzuhören. Also zu Beginn müsste man ja eigentlich mal die Definition klären. Das Lustige ist, in der S3-Leitlinie steht sogar drin, es gibt keine evidenzbasierte Definition einer protrahierten Geburt.
Ja, und theoretisch müssten wir sogar noch ein Stück zurückgehen. Um etwas beschreiben zu können, was ja dann nicht normal ist, müssen wir beschreiben können, was normal ist.
Was heißt protrahiert? Zu lang, dauernd.
Langsam, ja. Zu lang dauernd. Ja,
zu lang dauernd.
Zu lang
dauernd. Weil langsam nicht, ist ja vielleicht noch physiologisch.
Ja.
Wo wir schon mitten im Thema sind.
Ja, voll, weil es geht ja wieder darum, die Definition, was ist zu lange? Ich meine, entschuldige.
Na, und es geht auch darum, was habe ich dokumentiert? Und bei mir in der Dokumentation im Pathogramm steht,
ein langsamer
Geburtsfortschritt.
Ja.
Und das wurde mir zum Verhängnis, weil ich das dokumentiert habe, langsamer Geburtsfortschritt, das wurde interpretiert mit protrahierter Geburt.
Yes.
It's und jetzt müssen wir das ein bisschen auseinanderhalten.
Voll. Aber ich will nochmal drauf zurückgehen. Wir müssen halt mal definieren, was ist normal.
Ja, genau.
Also rein aus der Geschichte ist wieder mal total spannend. Da hat irgendjemand, ein superschöner, toller, weißer Mann, versucht, Frauen wieder einzukategorisieren und Geburt zu kategorisieren, um zu schauen, dass man es möglichst einteilbar macht und sagen kann, so und so lange ist die Frau in der und der Phase, das würden wir so und so nennen. Dann geht es weiter in eine andere Phase, das nennen wir so und so, hat die Stundenanzahl mit der vaginalen Zentimeterangabe, Muttermunds-Zentimeterangabe und dann sind wir dort und dort. Also, und das Spannende ist, selbst für diese Phasen gibt es keine allgemeingültige Definition.
Da habe ich eine eigene Podcast-Folge mal dazu aufgenommen, die nennt sich Geburt und Zeit. Kann ich verlinken.
Ja, kommt in die Shownotes.
Kommt in die Shownotes.
Genau, also es geht darum, was ist normal, was ist dann nicht mehr normal. Weil wir reden von Eröffnungsperiode, wir reden von Austreibungsperiode und Geburt.
Aber sie braucht man ja irgendwie, um irgendwo mal eine Definition dafür zu schaffen.
Yes. Bevor wir sagen können, was nicht richtig ist, also jetzt zum Beispiel der protrahierte Verlauf, müssen wir mal definieren, was wo eingeteilt wird. Und das ist eigentlich recht schwierig. Die Leitlinien haben sich jetzt darauf geeinigt, dass wir Geburtsphasen haben. Also eine Frau kommt zur Geburt und sie durchgeht verschiedene Phasen. Da gibt es die Eröffnungsphase, die Austreibungsphase, die Geburt und dann die Plazenta. Das ist also quasi 4 Phasen. Die Leitlinien unterscheiden hier noch zwischen einer passiven Eröffnungsphase und einer aktiven Eröffnungsphase und das wird nur gemessen am Muttermund. Also damit wir sagen können, wenn die Frau kommt und sie ist so und so viele Zentimeter, befindet sie sich in der Phase der Geburt. Und die Leitlinien haben sich jetzt darauf geeinigt, dass vor 4-6 Zentimeter, das ist nicht ganz sicher, würden wir noch von passiv sprechen und alles danach, also von 4-10 cm, ist die aktive Eröffnungsphase. Dann gehen wir über in eine Austreibungsperiode, Phase.
Da gibt es ja eigentlich noch die Übergangsphase.
Ja, die wird da dazu gezählt.
Die wird da dazu gezählt.
Genau, und da würde man dann eigentlich ja auch passiv und aktiv sagen. Die passive ist eben genau diese Übergangsphase und dann kommt die aktive, in dem der intuitive Breastdrang einsetzt und das Baby rausgeschoben wird quasi und dann kommt Geburt. Und dann noch Plazenta. Genau, also jetzt haben wir mal den Überblick, was es gibt. Und
dass es mal wichtig ist, diese Phasen zu verstehen, damit wir wissen,
wo wir uns befinden. Weil es war auch ein bisschen schwammrig in den Gutachten, weil die eine hat gesagt, das ist ein protrahierter Verlauf oder Geburtsstillstand in der Austreibungsphase. Dann der andere sagt, das ist in der Öffnungsphase. Es war ein bisschen gemischte Gefühle in den Gutachten. Schlussendlich haben sie sich geeinigt, dass es zu einem protrahierten Verlauf in der Öffnungsphase gekommen sei. Jetzt haben wir die Geburtsphasen. Das ist relevant, weil ja die Gutachter zeitliche Angaben gemacht haben, wann dieser protrahierte Verlauf begonnen hat, beziehungsweise wann er da gewesen wäre. Das war ein bisschen unterschiedlich. Und dafür müssen wir aber wissen, wo sich die Mutter in welcher Phase eben befunden hat. Und so, jetzt brauchen wir die Definition der protrahierten Geburt. Und Laut Leitlinie gilt es als protrahiert, wenn die Muttermundsöffnung weniger als 2 cm in 4 Stunden, tiefer treten, Drehung des kindlichen Kopfes, Änderung der Stärke, Dauer und Frequenz der Wehen nicht stattfindet oder schleppend stattfindet. Und alle gemeinsam ergeben dann diesen protrahierten Fortschritt.
Also sagen wir jetzt nochmal, es geht nicht nur um die Muttermundseröffnung, die weniger als 2 cm in 4 Stunden ist bei einer protrahierten Geburt, sondern es geht auch um das Tiefertreten und die Drehung des kindlichen Kopfes. Die Geburt ist ja ein dynamischer Prozess und alle, die sich schon mal damit beschäftigt haben, wissen, dass das Baby sich dadurch das Becken der Frau drehen muss und tiefer treten muss, also rausschlüpfen muss. Auch das wird berücksichtigt. Und dann geht es natürlich auch ganz viel um die Wehen, weil wenn eine Frau jetzt nur alle 10 Minuten Wehen hat von 20 Sekunden, ist auch klar, dass nicht so schnell vorangeht, als wenn eine Frau alle 3 Minuten eine super starke, intensive Wehe hat, die eine Minute dauert und dann geht nichts weiter. Also das sind einfach Kriterien, die man hinzuziehen muss, um definieren zu können, gibt es da jetzt eine sogenannte protrahierte Geburt oder einen Geburtsstillstand.
Ja, richtig. Also es gehören immer alle Zustände mit ein. Bewertet und nicht nur einer. Und das ist leider passiert. Genau, also es geht um alle wichtigen Parameter und nicht nur um einen. Und das haben die Gutachter verabsäumt. Also in den Gutachten selbst steht drinnen, dass zu gewissen Zeitpunkten eine Protrahierung bestanden hätte.
Also die Gutachter hängen sich ja irgendwann einmal auf an dieser Geschichte mit der Muttermundslippe und dem verstrichenen Muttermund. Ich hätte ja da dokumentiert, dass da noch eine Muttermundslippe wäre. Das ist so ein Hebammenausdruck, wo einfach der Muttermund sich einklemmt zwischen dem kindlichen Kopf und dem Schambein der Frau. Und dann spürt man da vorne noch so eine Lippe. Rundherum ist quasi der Muttermund schon verstrichen. Aber vorne, Richtung Symphyse, spürt man eben noch so einen Wulst vom Muttermund und das dokumentiert man Muttermundslippe.
Ja, man könnte auch einfach sagen, 9 cm oder irgendwas, es ist einfach nicht vollständig.
Es ist nicht verstrichen. Weil verstrichen heißt, dass man eben gar nichts mehr spürt vom Muttermund.
Genau, dass er nicht da ist.
Und das Baby freie Bahn hat.
Yes, das war im Gericht ein bisschen schwierig zu erklären. Obwohl du es, finde ich, sehr gut erklärt hast, aber es wurde nicht angenommen. Die Gutachter waren einfach sehr der Meinung, dass eine Muttermundslippe quasi verstrichen heißt. Obwohl sie ja geschrieben haben, fast vollständig. Also ist eigentlich, also einer der Gutachter schreibt in seinem Gutachten, um 9.35 Uhr war der Muttermund schon fast vollständig eröffnet und da begann die protrahierte Geburt.
Um 9.35 Uhr?
Um 9.35 Uhr, ja. Mhm. Die Hebamme notierte, die Muttermundslippe versperrt noch den Weg, langsamer Geburtsfortschritt. Wichtig, das steht so nicht dokumentiert.
Das sind nicht meine Worte, das habe ich nicht geschrieben.
Das
versperrt
hat,
den Weg.
Das ist sowieso eine sehr interessante Geschichte, das müssen wir, glaube ich, auch noch erklären. Es gab das erste Gutachten, die hat schon einige Sachen hineinphilosophiert. Und der zweite Gutachter, der bestellt wurde, hatte nie Einsicht auf die gesamte Akte und hat einfach eins zu eins übernommen, das, was die erste Gutachterin geschrieben hat.
Und das sind einfach ihre Worte, weil ich habe dokumentiert langsamer Geburtsfortschritt, was aber nicht bedeutet protrahierte Geburt, aber ich habe sicher nicht geschrieben, versperrt den Weg, das sind nicht meine Worte.
Und auch nicht um diese Uhrzeit, das kommt dann auch noch dazu. Also wenn wir schon sehr genau sind, war um 9.35 Uhr dokumentiert, dass die Wehentätigkeit alle 2 Minuten waren, dass der Muttermund bei 8 cm dicksäumig war, weich, dass der Schädel auf minus 2 war, das Fruchtwasser klar und die Herztöne wurden normokard angegeben.
Und das Baby hat sich bewegt.
Und das Baby hat sich bewegt, genau. Also mit 8 cm würde ich jetzt nicht sagen, fast vollständig. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach immer. Also ja, klar, es ist schon weit vorangegangen, aber die 2 cm können auch ein ganz großes Stück Arbeit sein.
Ja? Das wissen wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen aus eigener Erfahrung.
Ja, einfach ja. Dann hat er ja dokumentiert oder hat er dann übernommen, die Hebamme notiert Muttermundslippe. Da muss man dann dazu sagen, das war um 11.30 Uhr. Mhm. Also das ist schon ein ganzes deutliches Stück später, dass die Muttermundslippe dokumentiert war. Aber was er nicht mit reingenommen hat, ist, dass der Schädel tiefer getreten ist und dass das Fruchtwasser immer noch schön klar war.
Um 12.10 Uhr habe ich dann dokumentiert, dass der Muttermund verstrichen ist und der Kopf nochmal ein Stück tiefer gegangen ist.
Genau.
Um 12.57 Uhr war sogar der Kopf nochmal tiefer, auf plus 1 für alle, die sich auskennen. Das heißt, es ist eigentlich kontinuierlich weitergegangen. Es gab immer einen Geburtsfortschritt.
Und das ist die Krux jetzt an der Geschichte. Weil die Gutachter sagen, es gab keinen Fortschritt. Weil sie aber auch nur von der Muttermundseröffnung ausgegangen sind. Aber die haben einfach das tiefe Treten des Kindes total ignoriert. Egal, ob wir jetzt in den Gutachten schauen oder während der Verhandlung.
Aber selbst wenn man doch nur von der Muttermundseröffnung ausgeht,
ja,
ist es doch nach der Definition immer noch nicht protrahiert.
Ja, also wenn wir, wir kennen das ja alle, also das ist sowieso wieder so ein ganz großer Trugschluss, dass Frauen kontinuierliche Eröffnung haben. Das bedeutet, dass Frauen Zeit brauchen, um auf ihre quasi 10 cm zu kommen und dass das eben nicht kontinuierlich passiert, sondern es kann mal schneller gehen, es kann mal langsamer gehen, das wissen wir alle selber. Wir haben Phasen, da ruhen wir uns eher aus, wir haben Phasen, da arbeiten wir ganz kräftig mit und es gibt auch Pausen dazwischen. Und es heißt auch nicht, dass der Muttermund sich, das hat man früher angenommen, pro Stunde 1 Zentimeter eröffnet. Das stimmt einfach nicht. Und das kennen wir aus ganz vielen Geschichten, wenn man in den Unkreis hört, dass die Frauen sagen, wir waren bei 2 Zentimeter und eine Stunde später waren die auf 10. Oder umgekehrt, sie waren bei 2 Zentimeter und 10 Stunden später waren sie immer noch bei 2 Zentimeter. Und das ist immer noch normal, weil der Körper einfach unterschiedlich lang braucht, um an dieses Ziel zu kommen. Das ist so einer der größten Missverständnisse in der Geburtsgeschichte. Und man hat eben versucht, oder immer noch, das einzuteilen. Das merken wir, indem wir sagen, es gibt eine Eröffnungsphase. Das merken wir, indem wir sagen, es gibt eine Austreibungsphase. Und das merken wir, indem wir sagen, das hat alles so und so lang Zeit. Das ist es nicht. Nur wenn eine Frau so und so lang braucht, heißt das nicht, dass es abnormal ist. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass der Zustand, in dem sie sich befindet, auch nicht normal ist, weil gerade irgendwas anderes vorgeht. Also das ist, wie ihr merkt, unfassbar schwierig.
Multifaktoriell.
Das ist ein schönes Wort. Multifaktoriell. Aber auch nicht einfach so schwarz auf weiß auf ein Papier zu bringen. Wir hätten das zwar gerne, aber das funktioniert so nicht. Und ich finde, man muss viele, viele physiologische Geburten gesehen haben, um das zu wissen, dass das auch unterschiedlich sein kann und darf. Vor allem das darf. Und dass die Zeit einen ganz großen Faktor hier spielt.
Und naja, was man auch noch erwähnen sollte, ist, ich habe die Frau ja verlegt, dann wegen den auffälligen Herztönen, als der Kopf auf +2 war, also wieder eine Etage tiefer. Und als wir im Krankenhaus angekommen sind, war er auf +3. Das heißt, selbst während diesem Transport gab es sogar noch einen Geburtsfortschritt.
Richtig.
Also es gab eigentlich zu überhaupt gar keinem Zeitpunkt einen Geburtsstillstand oder eine protrahierte
Richtig.
Geburt.
Richtig. Und ich möchte hier auch noch an der Stelle sagen, die Kindsmutter wurde befragt in der Verhandlung, ob sie... Wie war die Frage?
Das Gefühl hatte, dass irgendwann nichts weitergegangen ist.
Genau. Und sie hat gesagt, nein, ich habe immer gearbeitet.
Mhm. Der Aussage der Mutter wurde da sehr wenig Bedeutung
gegeben. Gar keine. Das ist egal, in was man sie befragt hat, das war einfach wurscht.
Im Gegenteil. Es hat sogar die Gutachterin einmal kurz gesagt, sie soll froh sein, dass bei der ersten Geburt ein lebendiges Kind im Arm hatte.
Ja, nachdem sie befragt wurde, warum sie eine Hausgeburt wollte.
Und das ist ja der Satz oder das K.O.-Argument, mit dem sie jede Gewalt im Kreißsaal rechtfertigen.
Richtig. Um wieder zurückzukommen, was jetzt eben Vorwürfe waren, haben sich die Gutachter dann geeinigt, nachdem es viele zeitliche Differenzen gab, dass spätestens um 11.30 Uhr eine protrahierte Geburt vorgelegen hätte und damit die Hausgeburt verlegt hätte werden sollen und ein CTG veranlasst hätte werden müssen. Und das ist, wenn wir uns auf unsere vorige Podcast-Folge stützen, überhaupt nicht veranlasst. Also das ist null Evidenz dahinter. Sei es mal dahingestellt. Aber auch um 11.30 Uhr, wenn wir sagen, da war die Muttermundslippe, Schädel -1, Fruchtwasser klar, gibt keinen Anlass, keinen, A, ein CTG zu schreiben oder B, eine Hausgeburt abzubrechen. Außer wir könnten ja eine Glaskugel schauen. Zu dem Zeitpunkt war der Zustand von Mutter und Kind stabil.
Ja, das Lustige war ja, dass sie zuerst 12.10 Uhr gesagt haben.
Ja,
also der eine Gutachter hat gesagt 12.10 Uhr, genau, die Gutachterin hat gesagt 11.30 Uhr.
Die Gutachterin hat gesagt, um 12.10 Uhr gab es einen Geburtsstillstand. Der Gutachter hat gesagt, um 9.35 Uhr war es schon fast vollständig. Dann hat er gesagt, na, um 11.30 Uhr. Und bei der Verhandlung haben sie sich dann beide geeinigt auf 11.30 Uhr. Das ist total schräg. Und egal wie wir es biegen und drehen, wenn wir jede Phase anschauen und alles, was dokumentiert worden ist, es gibt keinen protrahierten Verlauf. Es ist unmöglich, vor allem, wenn wir nach einer korrekten Definition gehen und sagen, wir müssen alles mit berücksichtigen. Dann schon gar nichts. Das ist auch so wieder so ein Schmankerl, was im Gutachten steht. Der Gutachter sagt, der Muttermund war von 9.35 Uhr bis 11.30 Uhr im Wesentlichen unverändert. Also ich weiß nicht, was von 8 cm auf fast vollständig oder im Muttermundslippe keine Veränderung ist. Also wenn wir auf ein Lineal schauen, sind 2 cm, finde ich, schon was.
Das ist das, was ich versucht habe, dem Richter zu erklären während der Verhandlung.
Ja. Es ist einfach, ich tue mir so schwer, weil auch im klinischen Setting kommt dieses Szenario wahnsinnig oft vor, dass eine Frau in 2 Stunden 2 Zentimeter aufgeht oder eben auch nicht. Wie oft und ganz ehrlich, wie oft kommt es vor, dass Frauen für ein paar Zentimeter lange, lange Stunden brauchen, ohne dass wir irgendwas tun? Und das ist normal. Aber hier regt sich ein Gutachter auf und sagt, das ist schon die Indikation für eine CTG-Ableitung, wenn eine Frau in weniger als 2 Stunden fast 2 Zentimeter macht. Genau. Hm. Und ich finde, das sagt ja voll viel aus. Nur, es ist ein großer Denkfehler, wenn wir sagen, langsam ist gleich gefährlich. Mhm. Weil das stimmt einfach nicht.
Genau.
Und Geburt läuft nicht linear, stimmt.
Ja. Ja, Geburt ist ein dynamischer Prozess. Und das ist auch das, was in meinem Privatgutachten vom Professor Hildebrand drinnen steht, dass Geburt eben auch Phasen haben darf, wo es langsamer läuft und dann wieder, wo es schneller läuft. Und dass das nicht gleich einer Pathologie gleichzusetzen ist.
Richtig. Und ich glaube, wir haben schon noch ein Problem, wenn wir uns im Nachhinein Fälle anschauen. Das ist auch, wie wir CTG-Streifen unterschiedlich auch interpretieren, je nach... Also wo wir gerade sind, wenn wir direkt im Raum sind und es gerade live miterleben, ist es was anderes, als wenn wir Stunden später auf das CTG schauen und dann können wir immer sagen, ah ja, klar, da hätten wir. Ja? Oder auch jetzt, wenn wir diesen ganzen Fall anschauen in der Retroperspektive, können wir ganz viele Sachen dazu sagen, aber das war ja genau zu dem Zeitpunkt nicht. Um 11.30 Uhr wusste noch niemand, was um 12.10 Uhr passiert. Um 12.10 Uhr wusste niemand, dass um 13.30 Uhr das passieren wird. Und dass sich ab 13.45 Uhr die Herztöne plötzlich ändern. Mhm. Das kann, also das ist ja Glaskugel schauen. Wir kannten das. Das ist aber egal in welchem Setting so. Mhm. Auch im Krankenhaus. Wenn da was passiert, sind wir um 11.30 Uhr nicht und sagen, ja, naja, um 12.10 Uhr könnte jetzt schon was passieren. Und wir dürfen auch gar nicht dahin. Mhm. Weil sonst haben wir nur noch Sektios. Weil dann machen wir Geburten. Naja, ehrlich, wir machen dann einfach keine Geburten mehr. Weil wenn wir immer in dieser Haltung sind...
Kannst du ja nicht, weil du musst ja immer diesen Moment gerade evaluieren und schauen, ob das jetzt tatsächlich in die Richtung geht, die du vermutest. Auch ja. Wenn du dann in eine Situation kommst, wo du sagst, okay, jetzt weichen wir ab vom Normalen, musst du ja als ersten Schritt mal evaluieren und schauen, ist das eine wirklich gefährliche Situation? Kann ich daran noch irgendwas verändern? Weil oft haben wir das ja gerade im CTG, dass die Herztöne plötzlich auffällig sind, aber eine Lageveränderung macht alles wieder gut. Und es ist wie vorher und es ist wie wenn nichts gewesen wäre.
Das stimmt
auch. Man muss ja auch diese Zeit geben, mal zu reagieren auf die Situation, die jetzt gerade im Moment ist. Ja. Natürlich kannst du jetzt im Nachhinein sagen, naja, da hätten wir 4 Stunden vorher schon ins Krankenhaus fahren müssen. Nur die Frage ist, wäre es dann anders verlaufen? Weil auch im Krankenhaus müssen Sie jede Situation mal erst evaluieren.
Ja, also, ja, das ist einfach, und zu sagen, im Krankenhaus hat das Kind überlebt, ist ja auch utopisch.
Hypothetisch.
Ja, und das kann man halt, darauf kann man keinen Fall aufbauen.
Und selbst die Leitlinien warnen ja vor zu früher Pathologisierung. Das, finde ich, ist was ganz Wichtiges.
Ja.
Deswegen gibt es die ja. Nicht, um zu definieren, wo ist es normal, wo ist es pathologisch, sondern auch, um klar zu machen, dass man nicht zu früh pathologisieren darf. Also davon ausgehen darf, dass eine Geburt jetzt gefährlich ist.
Und ganz wichtig ist, zu dem Zeitpunkt wusste niemand etwas von einer Unterversorgung. Es wusste niemand etwas von dem jetzigen Zustand, in dem sich das Kind befunden hat, nämlich in einer chronischen Unterversorgung. Das ist genau so, das können wir jetzt sagen, weil das wissen wir erst seit dem pathologischen Befund der Plazenta. Davor wusste das keiner. Mhm. Und um das geht's doch auch. Also herauszufinden, ob da schon ein Missstand war oder nicht. Aber es war keiner. Weil zu dem Zeitpunkt war weder die Herztöne auffällig, noch der Muttermundsbefund auffällig, noch das Siehvertreten des Kindes auffällig, noch das Fruchtwasser auffällig, noch die Wehentätigkeit auffällig, wenn wir jetzt vom 11:30 Uhr ausgehen. Also können wir auch nicht sagen, hätten wir da verlegt und ein ZGG gemacht, hätten wir alles besser gemacht oder das Kind gerettet. Mhm. Das funktioniert ja so nicht, weil wir wären ja nie zu dem Zeitpunkt gefahren, weil es keine Auffälligkeit gab. Auch im Krankenhaus hätte man einfach nichts gemacht, weil es einfach dem Verlauf passend war.
Genau, ex ante war das nicht zu beurteilen. Das ist richtig. Dieser juristische Begriff, der da wieder entscheidend ist.
Besonders auffällig sind die immer wiederkehrenden Widersprüche im Verfahren. Mhm. Einerseits heißt es, niemand könnte sagen, wie ein CTG zum Beispiel ausgesehen hätte um 11:30 Uhr. Aber andererseits sagen sie, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hätte das CTG das Kind gerettet. Beides gleichzeitig geht ja nicht. Oder das Gericht sagt, die Hypoxie wäre mit einem CTG wieder mal zu erkennen gewesen. Gleichzeitig sagt der Obduktionspathologe, der Zeitpunkt der Sauerstoffunterversorgung lässt sich aus dem Befund nicht bestimmen. Das ist sehr wichtig in dieser Kausalitätskette. Wann hat die Hypoxie begonnen? Wie schnell verlief sie? Und wie lange hat dieses Kind bereits kompensiert? Und dann noch einmal zur Wiederholung, eine lange bestehende Kompensation, chronische Hypoxie, kann nicht über Ärztin erkannt werden. Erst das akute Geschehen könnten wir erahnen. Zum Beispiel mit einer Dezeleration, also mit einem tiefen Ausschlag der Herztöne, also eines langsamen Werdens der Herztöne, da könnten wir interpretieren, dass es dem Kind gerade nicht gut geht oder es eben kompensiert. Und dann ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Passiert das in einer Wehe, passiert das nach einer Wehe? Also da haben wir letztes Mal eh schon über Interpretationen gesprochen. Das ist eben wichtig. Und da könnten wir vermuten, dass jetzt eine akute Gefahr besteht und das würde uns veranlassen, zu handeln. Was im Falle hier auch passiert ist. Mhm. Nämlich, die Herztöne waren dann einmal auffällig, suspekt, um 13.45 Uhr.
Genau, woraufhin wir einen Lagewechsel gemacht haben, eine vaginale Untersuchung und mal geschaut haben, ob wir die Situation irgendwie verbessern können. Und nach dem nächsten Herztonabfall haben wir eigentlich schon reagiert. Das ist dann relativ schnell gegangen. Da haben wir schon die erste Tokolyse gemacht, an Venflung gesetzt, eine Künepral gespritzt. Das ist eben, dass man die Geburtswehen zum Stillstand bringt und die Rettung angerufen.
Rettung angerufen, genau.
Das ist alles ziemlich parallel gelaufen, weil ich ja zu zweit war. Ich hatte ja eine Kollegin dabei.
Richtig. Und genau das geht es. Wenn etwas nicht mehr so läuft, wie es sein soll, muss reagiert werden. Und in dem Fall sogar noch schneller, als die Leitlinie vorgibt. Das ist auch noch etwas. In der Leitlinie sagen sie ja, dass bei ansteigender Baseline oder bei Verdacht auf Dezelerationen soll unter anderem häufiger auskultiert werden, zum Beispiel bei 3 aufeinanderfolgenden Wehen. Und die klinische Gesamtsituation sollte berücksichtigt werden, also Position der Frau, Hydration, Wehenqualität, mütterliche Vitalparameter. Und wenn eine Dezeleration bestätigt wird, also nach den 3 aufeinanderfolgenden Wehen, dann soll eine hebammengeleitete Geburt in ärztliche Verantwortung übergeben werden. Das heißt, in unserem Fall, es muss die Rettung gerufen werden. Mhm. Und die überstellen für uns in die ärztliche Verantwortung. Da wir aber immer einen Notarzt quasi dazu rufen, ist ja das auch schon die ärztliche Verantwortung. Ich finde, es zeigt einfach, dass es ganz, ganz schwierig ist, hier Grenzen zwischen Leitlinieninterpretationen, Retroperspektive für Bewertung, strafrechtlicher Verantwortung und auch der medizinischen Frage auch so ein bisschen sein kann. Vor allem aber zeigt er, wie gefährlich es ist, wenn ein tragischer Outcome rückwirkend interpretiert wird und damit auch verdächtig erscheint oder erscheinen lässt und so viele Fragen in den Raum stellt. War es jetzt wirklich protrahiert oder nicht? Wurde der Geburtsverlauf durch späteres Wissen pathologisiert? Ist es letztendlich nur eine medizinische Frage oder gibt es auch so Grundsatzfragen hier? Ja, wie war die Geburt? Wie ist die Geburt? Was ist das Risiko? Wie lange darf es dauern? Was dürfen Frauen dazu sagen? Wer hat die Verantwortung?
Ein komplexes Thema.
Ja. Und ich finde, im Nachhinein kann man alles zurupfen.
Vielleicht ist die größte Schwierigkeit in der Geburtshilfe, dass sie gleichzeitig Medizin und menschliche Erfahrung ist.
Wir versuchen, Geburt mit Leitlinien, Monitoren oder auch Wahrscheinlichkeiten ja irgendwie doch kontrollierbar zu machen, und doch bleibt sie ein Geschehen, das nie vollständig beherrschbar ist.
Und deshalb sind wir so erschüttert und solche Fälle so tief.
Und wenn ein Kind stirbt, entsteht ja immer eigentlich das Bedürfnis, im Nachhinein Fehler zu suchen oder jemanden zu finden, wie zum Beispiel eine Uhrzeit zu sagen, das fehlende TDG mitzunehmen oder das späte Handeln verantwortlich zu machen.
Weil die Alternative wäre schwer auszuhalten, dass manche Entwicklungen erst sichtbar werden, wenn sie bereits begonnen haben.
Ja, vielleicht ist es eher auch so was Grundsätzliches, oder? Wie sehr moderne Medizin inzwischen mit Erwartungen eigentlich belastet ist, dass wir eben alle retten und die Unsicherheiten dann beseitigen müssen, sollen.
Genau, dazu haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon geredet, gell? Aber die Geburt ist halt nie vollständig sicher und sie wird vermutlich auch nie sein.
Die entscheidende Frage lautet deshalb vielleicht nicht nur, hätte man früher eingreifen müssen, sondern wir bewerten Menschen, die in Echtzeit Entscheidungen unter Stress treffen.
Und mit welchem Wissen des Moments oder mit welchem Wissen des Ausgangs?
Denn genau das ist ja eigentlich so die beiden Perspektiven. Und da liegt ja auch oft der Unterschied zwischen Verständnis und dieser retroperspektiven Schuldzuweisung.
Verantwortung tragen bedeutet ja nicht, dass man jeden Tod verhindern kann, sondern dass man unter den gegebenen Umständen mit Wissen und Sorgfalt und Menschlichkeit handelt. Auch dort, wo es nie eine Sicherheit geben wird.
Voilà, willkommen.
Ja, mach du mal.
Nein, oh Gott, das zerstört den ganzen Flow.
Nein, nicht. Bitte.
Nein. Oh.
Mach mal.
Nein.
Hi, ich bin schon wieder.
Die komische.
Was heißt die komische? Ich sehe nicht, mal Abwechslung, sonst ist es fad. Wenn ich immer sage, hallo. Ich habe eh schon das philosophische Intro gesprochen dann.
Ja und? Aber ja, du hast das auch vorher. Ach Gott. Bei welcher Folge sind wir überhaupt?
Folge 5.
Folge 5, okay.
Ist unser.
Also, okay. Willkommen zu einer neuen Folge. Zu Margaretes Podcast. Heute mache ich mit sehr vielen Holpersteinen mal das Intro. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ich wurde gezwungen.
gar nicht. Jetzt komm, mach ein gescheites Intro, das gibt's doch nicht.
No pressure!
No pressure! Genau.
Schwierig. Sage ich euch gleich, es ist schwierig.
Sehr komplex, auf jeden Fall.
Ja, es ist halt, es gibt jetzt drei Teile. Sagen wir, wir machen es sehr simpel. Es gibt die Eröffnungsphase, die Austreibungsphase und die Geburt. Ja, und jetzt können wir eh schon rübergehen zum Ding. Das reicht ja schon als Definition,
ja,
oder nicht?
Ja, finde ich auch.
Werde hätten sollen.
Gott. Und damit die Hausgeburt verlegt hätte werden sollen.
Und damit die Hausgeburt verlegt hätte werden sollen. Hä?
Ja, sie ziehen sich halt irgendwie alles aus der Nase.
Na, aber das ist... Ja, okay. Späteres Wissen pathologisiert.
Pathologisiert.
Bestanden hätte.
Ein reicht.
Ich und Deutsch.